Ja, willkommen zurück im Gespräch mit unserem Gast Andreas Lange. Und genau, ich würde dich jetzt bitten, dass du uns noch mal ein bisschen Hintergrundinfos gibst zu Namibia, bevor wir dann wirklich so in die Historie und Kolonialgeschichte einsteigen.
Ja, also zur Orientierung, Namibia liegt im Südwesten Afrikas, südliche Grenze zu Südafrika, im Osten zu Botswana, im Norden zu Angola und hat eine extrem lange Küstenlinie am Atlantik. Es ist doppelt so groß wie Deutschland. Es leben nur ungefähr 2,5 Millionen Menschen dort. Es ist also zusammen mit der Mongolei das dünnst besiedelste Land der Erde. Von daher ist auch verständlich, weil das meiste Land besteht tatsächlich aus Wüste. Die Namib, die sich an der Küste entlang zieht, und auf der anderen Seite eine Grenze im Osten, die Kalahari. Ja, die Besiedlung von Namibia hat begonnen. Tja, die Besiedlung ist gut. Es gibt Leute, die sahen, die leben schon immer dort und die Damara. Und die Besiedlung von den anderen Volksgruppen, die dort leben, heute leben, die hat so begonnen 16. 17. Jahrhundert. Das sind dann Bantu-Stämme, die aus dem Norden kamen. Und im 19. Jahrhundert kamen dann die burischen Siedler aus Südafrika. Und ja, und dann kamen die Deutschen. 1884 hat dann der Kaufmann Lüderitz hat dann sich Land, müsste man sagen, erschwindelt unten in Lüderitz und hat dann anschließend Schutz in Deutschland nachgefragt. Dann sind die sogenannten Schutztruppen gekommen und daraus entstand dann tatsächlich die deutsche Kolonie, Deutsch-Südwestafrika. Und das dauerte dann von 1885 dann bis 1915. Das endete mit dem Ersten Weltkrieg. Die britischen Truppen haben die Deutschen besiegt. Es gab eine Kapitulation. Ja, und dann gab es praktisch erst eine Zeit des Vakuums und dann hat praktisch die Südafrika hat dann ein Mandat übertragen, von der UN ein Mandat übertragen bekommen und dort tatsächlich das Land zu regieren. Und Südafrika hat dann aber praktisch dieses Mandat nicht mehr abgegeben. Das heißt, es blieb dann praktisch eine südafrikanische Kolonie, könnte man sagen, bis 1990. Völkerrechtlich hat es aber nie eigentlich zu Südafrika gehört. Mhm. Es gab dann Bemühungen, das zu ändern, aber Südafrika hat da sich sehr resistent gezeigt. Für Südafrika war es einfach ihre fünfte Provinz und hat fest zu Südafrika gehört.
Mhm. Ja, okay. Und wie ist es dann aktuell, politische Lage?
Ja, aus dieser Problematik hat sich natürlich einiges ergeben. Es gab natürlich, wenn man die Kolonialgeschichte betrachtet, haben die Deutschen zwischen 1904 und 1908 den Aufstandsbekämpfung gegen Herero und Nama unternommen. Und in diesem Zusammenhang gab es ungefähr 100.000 tote Herero und Nama. Und Lothar von Trottheim tatsächlich einen Vernichtungsbefehl gegeben hat, ist es der erste dokumentierte Völkermord der Geschichte, der dort geschehen ist. Und das ist natürlich ein unglaubliches Erbe einer deutschen Kolonialzeit. Und dann in der Fortführung, als die Südafrikaner haben zuerst den deutschen Einfluss zurückweisen wollen, aber dann haben sie sich umorientiert und haben gesagt, nein, wir enteignen die Deutschen nicht, die dort sind. Ich glaube, 1923 gab es in Südafrika dann ein Gesetz, das dann tatsächlich auch diesen Besitz der Deutschen in Namibia legalisiert hat. Mhm. In der Folge sind dann weitere deutsche Einwanderer nach Namibia gekommen und haben dann praktisch auch legal Land erwerben können und siedeln können. Und dieses Land war hauptsächlich das die Deutschen genommen haben, waren hauptsächlich Hereroland, weil die Hereros waren Rinderzüchter und genau das Land wollten die Deutschen auch haben für ihre Rinderzuchten, für ihre Rinderfarmen und von den Nama, die im Süden sind und große Schafzucht schon immer hatten. Mhm. Und die sind dann verdrängt worden und regelrecht ermordet worden in der Zeit. Mhm. Und die Südafrikaner haben dann praktisch eigentlich diesen Status der Deutschen legalisiert und ist auch noch erweitert worden. Es kamen natürlich auch noch Siedler aus Südafrika natürlich weiterhin dazu. Und in Südafrika hat sich ja dann praktisch die Apartheid zur Staatsräson entwickelt. Und das haben sie dann auch in Namibia eingeführt. Und das hat dann dazu geführt, dass Ende der 50er Jahre der sogenannte Odenthal-Plan in Namibia umgesetzt worden ist, der dann besagt hat, dass man die Schwarzen und Weißen strikt getrennt hat. Das heißt, man hat Gebiete ausgewiesen in Namibia, die für die Weißen uninteressant waren, Und dort hat man praktisch die Schwarzen umgesiedelt und nur in diesen Gebieten durften sie sich frei bewegen. Außerhalb der Gebiete durften sie nur mit Passierschein und Arbeitsgenehmigung sein. Und in Windhoek hat man die Stadtteile getrennt. Man hat dann gesagt, die Stadtteile, in denen die Schwarzen gewohnt haben, mit den Weißen zusammen, wurden dann auch getrennt und die Schwarzen wurden regelrecht deportiert in neu gegründetes Stadtviertel mit dem Namen Katatura, was übersetzt heißt, der Platz, wo wir nicht leben wollen. Und da gab es auch die ersten Auseinandersetzungen und auch die ersten Toten. Da wurden dann tatsächlich auch Waffen eingesetzt, weil sich die Leute gewehrt haben gegen diese Vertreibung. Und das war dann so der Kernpunkt, wo dann praktisch die Apartheid wirklich umgesetzt worden ist. Und in der Folge hat sich dann auch immer mehr Widerstand gebildet. Und es hat sich dann auch die SWAPO, also der politische Arm des Widerstands gebildet. Und aus der SWAPO heraus ist dann auch die militärische Widerstandsbewegung entstanden, der PLAN. Also das ist die People Liberation Army of Namibia, die praktisch der militärische Arm der SWAPO. Und das gab dann einen regelrechten Krieg, der dann kam. Und der hat dann gedauert bis 1989. Und dann gab es dann praktisch ein Waffenstillstandsabkommen. Denke ich auch auf Druck der Amerikaner, die dann auch irgendwann mal gesagt haben, jetzt ist es wirklich die Zeit gekommen. Die UN hat schon 1978 in der Resolution festgestellt, dass diese widerrechtliche Einnahme von Südafrika beendet werden muss. Aber es hat dann noch gedauert bis 1989. Und dann war Namibia frei. Es gab die ersten Wahlen. Und 1990, am 21. März, war Namibia unabhängig.
Also unglaublich, da steckt auch so viel drin, ne? Also auch Apartheid-System in Südafrika, was dann sozusagen in Namibia, also wie ich verstehe das jetzt, wie so ein verlängerter Arm der Kolonialgeschichte, dann dieses Apartheid-System und was sich dann ja so durchzieht, ist also eigentlich ja die Ideologie des Kolonialismus, also ne, ja. Kolonia, so Besiedelung, irgendwo hinzugehen, in der Annahme, da war vorher nichts, aber du hast ja beschrieben, also es gab ja schon viel vorher und genau, dann kamen die deutschen Siedler und haben sich das Land genommen und das südafrikanische Apartheidsregime hat es dann fortgeführt oder legitimiert, ja, auf eine Art. Das heißt, auch heute sind die Fragen um Land und Landbesitz wahrscheinlich immer noch konfliktiv.
Ja, es ist die zentrale Fragestellung in Namibia bis heute. Mhm. Die damals neu gewählte Regierung in Namibia hatte natürlich alle Optionen. Sie hätten ja auch sagen können, wie in Simbabwe, wir enteignen alle Weißen und beschlagnahmen das Produktionskapital und weisen die Weißen außer Landes. Die haben sich dafür nicht entschieden, sondern haben gesagt, wir sind praktisch ein Staat und wir lassen die Besitzverhältnisse genauso, wie sie sind. Der hat natürlich dann aber ein Riesenproblem, weil die schwarze Bevölkerung hat unter Landarmut gelitten und hat keine Anbauflächen gehabt und auch keine Weideflächen für ihre Tiere gehabt. Also hat man gesagt, gab es dann 1995 die erste Landkonferenz und in der man dann und der Beschluss aus dieser Konferenz damals war, ein Konzept umzusetzen, Willing Seller, Willing Buyer. Und das heißt also, wenn eine Farm tatsächlich zum Verkauf anstand, hatte der Staat das Vorkaufsrecht unter der Voraussetzung, dass sich beide über einen Preis einigen können. Man kann sich vorstellen, dass dieses Konzept natürlich nicht hingehauen hat. Das heißt, die Besitzverhältnisse haben sich auch in der Folge nicht geändert. Dann kam 2018 die zweite Landkonferenz mit dem erklärten Aufgabe, die Enteignung voranzutreiben. Das war so der politische Wille, der dahinter stand. Bloß das ist tatsächlich.
Darf ich kurz nachfragen? Die Enteignung von den Großgrundbesitzern oder von den Weißen?
Genau, also von den weißen Farmen. Da muss ich ja auch vorstellen, um dir eine Vorstellung zu geben. Eine Farm in Namibia ist sehr groß, zwischen 3.000 und 30.000 Hektar. Das ist deshalb so, weil Viehzucht ist nur möglich auf diesen großen Flächen, weil man braucht ungefähr mindestens 10 bis 100 Hektar, je nachdem, für eine Kuh, um sie mit Gras zu versorgen. Und diese Größe der Farmen ist natürlich auch etwas, was natürlich auch eine Verteilung stark behindert. Das ist so, wenn man jetzt eine Farm kauft, wenn der Staat eine Farm gekauft hat, dann war er natürlich im Druck, die zu parzellieren und in kleine Teile zu machen, um möglichst vielen den Zugang zu geben. Was aber andererseits das Problem hatte, dass keiner mehr richtig davon leben kann, weil die Flächen dann zu klein sind. Mhm. Also auch in diesem Spannungsfeld stand das natürlich. Und in dieser zweiten Landkonferenz wollte man da wirklich jetzt mal ein Konzept entwickeln, das tatsächlich umzusetzen. Allerdings kamen dann diese ganzen Nebendiskussionen auf. Dann kam die Diskussion um das Ahnenland auf. Das heißt, auch die Samen zum Beispiel, Samen und Damara waren ja ursprünglich im Land. Aber die sind ja genauso vertrieben worden. Die sind auch vertrieben worden, auch von Herero und von Uvambos vertrieben worden. Und dann die Hereros haben gesagt, ja, unser Ahnenland, das aber tatsächlich das Ursprüngliche war, in dem Gebiet, wo die Deutschen uns vertrieben haben, wir haben aber nochmal ein Vorrecht. Und in dieser Gemengelage ist praktisch auch diese Konferenz gescheitert. Mhm. Und man kam zu keinem wirklichem Ergebnis. Man hat dann zwar Vorschläge erarbeitet, dass man Beteiligung haben sollte an Produktionskapital, dass man, in dem Jahr nennt man das, die vormalig benachteiligten Menschen. Damit meinte man die Schwarzen und sagt, die müssen gefördert werden und müssen an dem Kapital beteiligt werden. Aber das ist nicht konsequent umgesetzt worden. Und während der Konferenz kam dann auch noch auf, dass die Regierung 4 große Farmen an einen russischen Oligarchen verkauft hat. Damit ist natürlich auch die gesamte Legitimation der Regierung während der Konferenz auch noch beschädigt worden. Und im Nachgang ist dann die allergrößte Farm im Namibia, Erindi, kam dann zum Verkauf mit 70.000 Hektar. Und letztendlich ist die an einen mexikanischen Milliardär gegangen. Und wenn man dann diesen realpolitischen Prozess betrachtet hat, ist natürlich, und dann ist praktisch das Ergebnis dieser zweiten Landkonferenz ist mehr oder weniger versandet.
Ich hätte noch eine Rückfrage. Also bei diesen Landkonflikten geht es da insbesondere um die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen. Oder ne, wir sind ja eingestiegen mit den Rohstoffen, mit den Edelsteinen. Spielt es auch eine Rolle? Also das Schürfrechte auf dem Land, dass auch sowas irgendwie eine Rolle spielt, wenn ich mir irgendwie, weiß nicht, wie viel Hektar Land unter den Nagel reißen möchte?
Ja, also Bergbau ist wirtschaftlich, ist natürlich ein ganz großes Thema in Namibia. Ist natürlich der Haupteinnahmequelle von Namibia. Es gibt neben Diamanten, Uran, Gold, Kupfer, Zinn, Zink, auch seltene Erden und Lithium. Also es ist sehr reich gesegnet und ist die Haupteinnahmequelle des Staates. Und es gibt natürlich, wie schon erwähnt, es gibt diese kleinen Bergleute, die Small-Scale-Miners. Und es gibt ein spezielles Gesetz in Namibia. Das heißt, die Small-Scale-Miner können jetzt hingehen und können sich so eine Erkundungslizenz, eine Prospecting-License besorgen. Na, sagen wir mal für 1,50 € oder so können die kaufen beim Ministerium. Und dann können die mit diesem Zettel gehen und können zu dem Land gehen, wo die sich ausgeguckt haben, wo sie glauben, dass es Edelsteine gibt. Und wenn die zum Beispiel im Besitz eines weißen Farmers ist, dann klopfen die an seinem Tor und sagen, hier, Zettel, ich gehe jetzt bei dir Löcher graben auf deiner Farm. Mhm. Und man kann sich vorstellen, mit welcher Begeisterung der weiße Farmer die empfängt. Aber er kann überhaupt nichts dagegen machen.
Ah, interessant, okay. Also das geht dann schon. Also dass auf dem Land andere Nutzungen stattfinden mit der entsprechenden Lizenz.
Das ist eine Ausnahme. Das ist eine wirkliche Ausnahme, weil es hier um Bergbau dreht. Und dann Bergbau, wie gesagt, alles was, die Idee dabei ist ja, alles was unter deiner Erde ist, es gehört erstmal wieder im Staat. Der Staat erstmal sogenannt wie eine Art Vorkaufsrecht oder kann bestimmen, wer das ausnutzen darf. Nicht unbedingt dem die Oberfläche gehört, dem Farmer, sondern da muss man tatsächlich, das ist aber überall auf der Welt so, dass man praktisch eine Mining-License braucht dafür. Ne?
Okay, und also der Anspruch oder Ansporn für die deutschen Kolonialherren, war das dann wirklich Siedlung, also Besiedelung oder ging es auch schon da um Rohstoffe oder, ne, also um jetzt diese Kontinuität vielleicht auch nochmal ein bisschen zu greifen?
Ich denke, es ging auch um Rohstoffe, um ein Beispiel zu nennen. Es wurden große Diamantenfunde gemacht in der Nähe von Lüderitz. Heute ist es eine Geisterstadt, Kolmanskoppe, aber es waren die größten Diamantfunde, die jemals gemacht worden sind, sind tatsächlich dort gemacht worden. Und wenn man heute Kolmanskoppe anschaut, das ist eine Art Museumsstadt heute, dann kann man das sehen, dass mitten in der Wüste, dass da schon Eismaschinen gab und dass es da schon Kegelbahnen und sowas gab. Und man konnte zu der Zeit tatsächlich die Diamanten auf Knien vom Boden aufklauben. Im Mondlicht haben die geglitzert und konnte man tatsächlich absammeln. Das war also schon auch mal ein Riesengeschäftsfeld. Das andere war natürlich schon, also zu farmen und tatsächlich landwirtschaftliche Betriebe anzusiedeln, war auch von Anfang an. Darum hat auch diese Vertreibung der Herero natürlich stattgefunden, weil Herero sind traditionell Viehhirten, Viehwirtschaft haben die und haben natürlich auch in diesen Gebieten gelebt, wo Viehwirtschaft gut möglich ist. Und genau in diese Gebiete haben dann natürlich auch die Deutschen dann vereinnahmt und übernommen dann. Mhm. Und sind natürlich erwartungsgemäß auch in Konflikt geraten mit den Hereros, die sich dann dagegen aufgelehnt haben. Und dann kam es natürlich zu diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, die dann auch so dramatisch geändert haben.
Und wie ist das heute Thema, diese Widerstandsgeschichten, also in der namibischen Gesellschaft? Also wird es zum Beispiel in den Schulen behandelt oder werden die verschiedenen Personen, die beteiligt waren, also werden die irgendwo sichtbar?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Es hat verschiedene Ebenen. Es gibt natürlich, auf der einen Seite gibt es ja die Verhandlungen der deutschen Regierung über den Genozid. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die Aufarbeitung der Apartheid. Ich selber war mit meiner Frau auch in einer Veranstaltung dabei, wo schwarze junge Leute ihre Familiengeschichten erzählt haben, was sie in der Apartheid erlebt haben. Und das ist deshalb auch so dramatisch, weil natürlich die Erinnerung aus der Kolonialzeit, da gibt es keine persönlichen Geschichten mehr, Familiengeschichten, die übertragen worden sind. Das ist zu lang her. Außerdem muss man sagen, es sind natürlich in der Regel Herero und Nama betroffen gewesen davon. Und Herero und Nama sind heute, haben einen Anteil der Bevölkerung von 6-7%. Mhm. Und 6% sind auch Weiße. In Namibia ist der gleiche Bevölkerungsanteil ungefähr. Aber dann sagt man, diese deutsche Koloniale ist oftmals bei vielen in der schwarzen Bevölkerung gar nicht so das ganz große Thema, weil es eben natürlich hauptsächlich diese Bevölkerungsgruppe getroffen hat. Mhm. Im Gegensatz dazu, die Geschichten und das Leid aus der Apartheid ist in ganz, ganz vielen Familien ganz, ganz präsent. Und das wird natürlich übertragen von ihren Vätern und von ihren Müttern, die erzählen. Und wir haben auch sind mit einer Herero-Familie befreundet und die uns das auch erzählt haben und wie es war, als junges Mädchen einfach sich nicht frei auf der Straße bewegen zu können, dass sie immer geschaut haben auf der Straße, ob da irgendwo ein Weißer läuft, der mich dann jederzeit auch sexuell bedrängen kann und dabei straffrei ausgeht. Und wenn man diese Geschichten hört, diese völlig angstbesetzten Geschichten und das, was die Leute erlebt haben, dann kann man das wirklich nachfühlen, warum dann im Alltag heute immer noch diese Barrieren da sind und wie schwer ist es tatsächlich mal wirklich private Kontakte zu bekommen. Und das kann man nur, indem man sich wirklich dieser Geschichte sich wirklich bewusst macht, die Geschichten auch anhört und tatsächlich dann auch damit mit den Leuten ins Gespräch geht und dann tatsächlich auf einer anderen Ebene dann auch diesen Kontakt aufbauen kann.
Und gleichzeitig habe ich dich so verstanden, dass es bis heute eher eine weiße Elite gibt im Land. Also welches Interesse hat die, das aufzuarbeiten?
Ja, da kann man das Beispiel nehmen, jetzt aktuell dieser Verhandlung, die deutsche Regierung geführt hat, mit der namibischen Regierung zur Aufarbeitung des Völkermordes. Und es wurde von 2016 bis 2021 wurde an diesem Abkommen verhandelt. Und 2021 wurde dieses Abkommen praktisch abgeschlossen. Und es sollte eigentlich im September 2021 ratifiziert werden und vom Parlament in Namibia tatsächlich beschlossen werden. Es ist dann ins Stocken geraten, weil die Opferverbände von Herero und Nama Einspruch erlebt haben und gesagt haben, wir sind nicht ausreichend in diesem Prozess beteiligt worden. Mhm. Und dann könnte man natürlich fragen, sind bei diesem Prozess auch die Deutsch-Namibier, die immerhin 0,9% der Bevölkerung darstellen, sind die beteiligt worden in dem Prozess? Sagen nein, die sind nicht beteiligt, die sind vollkommen außen vor gelassen worden, weil aus der Sicht der deutschen Verhandlungsführer gelten die namibischen, Deutsch-Namibier gelten als reaktionär. Und ich habe selber mit meiner Frau an einer Informationsveranstaltung teilgenommen bei der Deutsch-Namibischen Gesellschaft und wo das Thema war, Genozid und die Folgen und Reparationszahlung eventuell. Und ich habe gemerkt, wie vehement der Genozid von denen geleugnet wird und relativiert wird. Und dass da ein sehr, sehr heftiger Widerstand bis heute da ist. Und auf der anderen Seite konnte aber dieses Abkommen, was tatsächlich ein Riesenfortschritt wäre, weil in dem Abkommen hatte man sich in drei Punkten geeinigt, die Anerkennung des Genozids, eine formale Entschuldigung und Entschädigungszahlen. Und sogar die Höhe der Entschädigungszahlen wurde schon festgelegt. Auch darüber hatte man sich schon geeinigt. Aber momentan, das Abkommen ist immer noch in der Schwebe. Und die Herero-Verbände fordern jetzt, dass die Verhandlungen neu geführt werden. Und die deutsche Regierung lehnt es aus verständlichen Gründen auch ab. Sie sagen, wir haben 6 Jahre jetzt verhandelt. Und wir haben natürlich mit einer demokratisch legitimierten Regierung verhandelt. Und wir können nicht mit einzelnen Bevölkerungsgruppen direkte Zahlungen vereinbaren. Das geht gar nicht. Und darum hängt es jetzt natürlich auch in der Luft und eigentlich in einem sehr unguten Zustand.
Ja, danke nochmal für die Erläuterung. Ich denke, an dem Punkt machen wir nochmal Musik. Du hast uns noch was weiteres mitgebracht. Magst du es kurz einführen, was das ist?
Nochmal ein Kwaido-Musiker, The Dog. Es ist einer der auch prominentesten Vertreter und ein Weggefährte von Gasser, obwohl Dog wesentlich jünger ist. Aber er ist mindestens so prominent auch und wie Gasser. Und sein Titel heißt Chip In, Chip Out aus dem Album von 2017.
Hier sind wir wieder auf der Big Fat Meal Session, immer noch im Gespräch mit Andreas Lange über Namibia und deutsche Kolonialgeschichte. Ja, ich würde dich bitten nochmal auch ganz aktuell, wie ist die politische Situation in Namibia? Was sind Themen jetzt auch vor den Wahlen, die nächstes Jahr anstehen? Was denkst du, welche Entwicklungen stehen da so an?
Ja, Namibia ist sehr interessant. Es hat eine Ausnahmestellung, finde ich, auch im afrikanischen Kontinent. Namibia ist eine Demokratie. Jeder Präsidentschaftswechsel hat bisher reibungslos funktioniert, mit der Einschränkung, dass immer die gleiche Partei in der Macht ist, es ist immer die SWAPO. Aber es sind immer freie Wahlen und es gibt auch durchaus manchmal ernsthafte Oppositionspolitiker, die sich zur Wahl stellen. Aber trotz allem ist bisher immer die SWAPO Regierungspartei geblieben. Was das Thema Pressefreiheit zum Beispiel angeht, gibt es ja diesen Index für Pressefreiheit. Und wenn man sieht, dass Deutschland steht da auf Platz 21 und Namibia auf Platz 22, weit vor vielen anderen europäischen Staaten, weit vor Frankreich oder Italien zum Beispiel. Das gibt dann schon mal einen Eindruck davon, wie die Presselandschaft in Namibia aussieht. Das heißt, man kann alles erlesen, alles erfahren, was an Missständen oder was an Korruption tatsächlich passiert. Mhm. Und das ist schon eine ganz besondere Stellung. Und es herrscht Rechtsstaatlichkeit in Namibia. Das heißt, die Justiz ist unabhängig. Auch das ist ein nicht zu unterschätzendes Gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, es gab jetzt aktuell ein Urteil, zwei gleichgeschlechtliche Paare haben geklagt und zwar unter dem Hintergrund, jeweils ein Partner hat eine ausländische Staatsangehörigkeit und die namibische Regierung hat praktisch die Aufenthaltsgenehmigung denen entziehen wollen und daraufhin haben die geklagt mit der Begründung, wir sind im Ausland rechtsmäßig verheiratet. Der Staat hat dann gesagt, ja, aber Ehen sind bei uns, gleichgeschlechtliche Ehen sind bei uns überhaupt gar nicht legal. Aber der oberste Gerichtshof hat jetzt entschieden, dass diese Ehen anerkannt und rechtmäßig sind. Das heißt, diese Leute müssen jetzt tatsächlich einen legalen Aufenthaltstitel bekommen und haben in der Konsequenz auch die Möglichkeit, tatsächlich Kinder zu adoptieren. Mhm. Und das ist natürlich im Hintergrund, dass gerade in Uganda zum Beispiel ein regelrechtes Hassgesetz gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen erlassen wird, wo sogar die Todesstrafe möglich ist. Ist es natürlich ein krasser Gegensatz dazu, dass in Namibia zwar die Regierung tatsächlich auch einen eher homophoben Kurs fährt, aber trotzdem durch die Justiz gebremst wird und sagt, jetzt gezwungen wird, tatsächlich in der Gesetzgebung da wesentlich liberaler zu werden.
Und meinst du, das hat dann auch Auswirkungen auf Nachbarstaaten vielleicht oder andere afrikanische Länder?
Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich meine, es gibt die Nachbarstaaten, zum Beispiel in Botswana ist auch recht liberal. Ich könnte mir vorstellen, dass das da auch ausstrahlen kann und dass das auch durchaus eine Wirkung hat. Und dass dieses, dass man sich vielleicht von dieser wirklich homophoben Politik ein Stück weit verabschiedet dann.
Ja, sehr interessant. Und nochmal auch zu Beziehungen mit Deutschland, wirtschaftliche Beziehungen. ja, wie, also welche, gibt es da bestimmte Handelsabkommen oder so, die da heute eine Rolle spielen? Und inwiefern sozusagen schreibt sich auch da das koloniale Erbe vielleicht fort?
Ja, es gibt natürlich die Beziehungen zwischen Namibia und Deutschland sind recht intensiv. Natürlich schon deshalb, weil so viele Deutsch-Namibier, die in der Regel auch einen deutschen Pass haben, tatsächlich in Namibia leben. Es gibt natürlich auch wirtschaftliche Interessen der deutschen Regierung. Es gibt ja jetzt diese ersten Vorerkundungen zu dem großen Wasserstoffprojekt, was jetzt überall durch die Medien gegangen sind, wo ein Konsortium unter deutscher Führung tatsächlich ein riesiges Projekt im Süden von Namibia realisieren möchte. Und in Zusammenarbeit mit der namibischen Regierung. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Projekt, wo es um Zusammenarbeit geht. Und dann geht es natürlich auch darum, Entwicklungszusammenarbeit hat einen sehr hohen Stellenwert. Namibia ist das Land, wo die meisten Entwicklungsgelder überhaupt je geflossen sind. In kein anderes Land der Welt hat Deutschland so viel Entwicklungshilfe geleistet wie in Namibia. Und wenn tatsächlich es doch noch dieses sogenannte Genozidabkommen zustande kommt, dann kommt nochmal ein wesentlich höherer Betrag nochmal oben drauf. Das heißt, diese Beziehungspflege zwischen Deutschland und Namibia auf der politischen Ebene ist durchaus sehr intensiv.
Und also du sagst es ja schon lange, diese Beziehung besteht. Und wem würdest du sagen, kommt dann die Entwicklungshilfe, also ich setze es in Anführungsstriche, tatsächlich zugute?
Das ist auch eher ein kritisches Thema natürlich, weil es gibt ja immer den Zweig der technischen, personellen Hilfe und den Zweig der finanziellen Hilfe. Also bei der finanziellen Hilfe ist die KfW, die das tatsächlich abwickelt. Es gibt auch ein KfW-Büro in Windhoek und da werden ganz einfach Kredite für bestimmte Projekte vergeben, Infrastrukturprojekte oder zum Aufbau, Pflege von Nationalparks zum Beispiel. Mhm. Und auf der technischen Seite sind es dann hauptsächlich Beratungsleistungen. Und diese Beratungsleistungen sind dann in Bereichen, wie ich es schon geschildert habe, zum Beispiel in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dass man praktisch die lokalen Akteure an den Tisch bekommt und durch Vermittlung von Fachwissen tatsächlich Leute vernetzt und im geringen Umfang auch tatsächlich finanzielle Leistungen erbringt. Das sind aber mehr Schulungsleistungen, Trainingsleistungen in dem Falle. Und da profitieren in der Regel natürlich dann immer Leute, die eher aus dem Spektrum kommen, die tatsächlich ärmer sind und tatsächlich in ländlichen Gebieten leben. Wie die Projekte für Landwirtschaft zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch für Infrastruktur, dass Buslinien aufgebaut werden. Davon profitieren natürlich hauptsächlich Leute, die sich nicht leisten können, ein Auto zu fahren.
Also genau, es ist schon der Anspruch, dieses ausbeuterische Verhältnis hinter sich zu lassen. Und spielt dann auch Nachhaltigkeit eine Rolle? Also gibt es irgendwie Kriterien, wie dann diese Mittel vergeben werden oder so?
Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema, vor allen Dingen, weil natürlich das ganze Thema Biodiversität natürlich in Namibia ein ganz großes Thema ist. Wenn man sich diese Landschaften anschaut und wenn man sich diese unglaubliche Tierwelt anschaut, wird einem klar, dass das natürlich ein Riesenthema ist und auch natürlich eine Riesenchance ist für Namibia, aber auch eine Riesenchance ist überhaupt auch ein Beispiel zu geben, wie man tatsächlich Landwirtschaft betreiben kann und tatsächlich einen unglaublichen Wildtierbestand auf der anderen Seite tatsächlich noch zu haben. Und das ist, wie ich empfinde, einzigartig. Ich glaube, es gibt nirgendwo auf der Welt mehr so große Bestände an Geparden zum Beispiel, an Nashörnern. Im Gebiet oben, im Grenzgebiet zu Botswana und Angola, Simbabwe, gibt es die größte Population an Elefanten auf der Welt. Das heißt, das ist natürlich auch wirtschaftlich durchaus auch ein großes Thema für Namibia, wenn auch wieder mit einem gewissen geteilten Aspekt, weil Tourismus ist ein weißes Geschäft. Also die Tour-Operator, die Busunternehmer, die Hotelbesitzer, die Gästefarmen, man muss sich immer noch überlegen, wir haben immer noch 70% des Farmlandes sind immer noch in weißer Hand. Und das ist immer noch ein Riesenthema. Auch wenn der Tourismus natürlich viele Arbeitsplätze bringt, der Gewinn geht immer noch in die Taschen natürlich der weißen Besitzer.
Und hast du die Verbundenheit mit der Natur auch gespürt in der Gesellschaft? Also wenn du sagst, es ist eigentlich ja so ein ganz wertvoller Schatz, den es da gibt.
Ja, das ist auch das ist sehr unterschiedlich. Gerade die, im Weißen, vor allem die deutschen Namibier haben, zelebrieren das im großen Umfang. Sie sind da vollkommen begeisterte Outdoor-Menschen sind begeisterte Camper lieben das. Und in der schwarzen Bevölkerung ist das bisher immer mit einem gewissen Misstrauen beäugt worden. Die Verständlichkeit, da merkt man richtig diese kulturellen Unterschiede. Die konnten es in erster Linie nicht verstehen, warum man sich das antut, in seiner Freizeit irgendwo in der Wüste in einem Zelt zu liegen, was das für einen Sinn haben sollte. Aber man merkt, dass dieser, und das berichten ja jetzt auch aktuell einige Leute aus der Tourismusbranche, dass immer mehr, auch aus der schwarzen Bevölkerung, genau das mehr machen. Tatsächlich auch Campingurlaub machen, vor allen Dingen auch dieses Urlaub im eigenen Land auch für sich entdecken, was traditionell eigentlich überhaupt gar nicht bisher vorgekommen ist.
Ja, vielen Dank. Ich schaue gerade auf die Uhr und denke, ups, die Zeit ist fast vorbei. Genau, vielen, vielen herzlichen Dank für die unterschiedlichsten Einblicke nach Namibia. Vielleicht magst du noch abschließende Worte schnell formulieren.
Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, hier zu sprechen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. War toll.
Ja, vielen herzlichen Dank an Andreas Lange, der heute unser Gast war in der Big Fat Meal Session. Euch allen da draußen wünsche ich noch einen wunderschönen Abend. Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Alles Gute für euch. Drums, please! Ja, ja, ja. Schau mal,